Grundlage der Bibelarbeit heute Morgen von Rolf Schäffbuch ist das Wort aus Matthäus 11, Vers 6. Selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Aus der Rede über Johannes den Täufer. Jetzt wollen wir miteinander beten, dann freuen wir uns auf die Bibelarbeit. Herr Jesus Christus, wir wollen dir ganz herzlich danken, dass wir heute Morgen hier zusammen sein können. Das ist für uns ein Vorrecht und ein Geschenk, in dieser Gemeinschaft zu sein, Zeit zu haben, dir zu begegnen durch dein Wort. Und wir danken dir auch am heutigen Tag dafür, dass du uns das ermöglichst. Wir danken dir für die vielen Male, die du uns schon geschenkt hast in unserem Leben, dass dein Wort uns begegnet ist, uns eine Stärkung, uns eine Hilfe, eine Wegweisung war in allem Unterschiedlichen unserer Zeit und unseres Lebens. Hab herzlichen Dank dafür. Und jetzt kommen wir auch an diesem Morgen zu dir und bitten dich, dass du auch heute Morgen das an uns tust, was nur du tun kannst. Dass du uns erneuerst, dass du uns ermutigst, dass du uns neue Wegweisung schenkst, dass du uns auch bewahrst vor Abwägen, dass du uns Klarheit im Denken gibst, dass du uns Standfestigkeit schenkst und vor allem, dass du selber auftrittst. Unser Herr, an den wir glauben, von dem wir leben, hab herzlichen Dank dafür. Wir bitten dich auch für den anderen Kurs, der noch im Haus läuft, bitten dich für die, die da heute Morgen miteinander die Bibel lesen und studieren, dass auch sie unter deinem Segen sind. Hab herzlichen Dank, deine Augen sind offen über uns und dein Geist wirkt in unserer Mitte. Wir preisen dich darüber. Amen.
Schön, dass wir miteinander an diesem ganz wichtigen Stichwort vom sich ärgern an Jesus, dass Jesus uns ärgerlich ist, sein könnte, dass wir an dem arbeiten. Und Pfarrer Schäfer hat es schon gesagt, das Stichwort steht Matthäus 11, dass Jesus dem Johannes, dem Täufer, ausrichten lässt. Selig ist, wer sich nicht an mir ärgert, wer so eine Ausnahme ist, dass er sich nicht an Jesus aufregt und Jesus zum Ärgernis nimmt. Ein Stichwort, das schon bei den Propheten auftaucht, dass Gott so einen Fels in die Weltgeschichte und Menschheitsgeschichte hineinsetzt. An dem werden sich viele stoßen. Es wird ein Fels des Ärgernisses sein, was dann in Jesus erfüllt wurde, als er schon seinen Jüngern gesagt hat, es werden sich viele an mir ärgern und werden hinter sich gehen, weglaufen. Wo dann der Petrus gesagt hat, naja, Jesus, das ist durchaus möglich, dass diese Ganoven alle sich ärgern, aber ich werde da sein wie der Pfennig. Ich werde mich nicht an dir ärgern. Es steht dieses Wort des Herrn Jesus als Antwort an den Täufer Johannes, berichtet in Matthäus 11. Ein Abschnitt, der von vielen Auslegern so ausgelegt wird, dass ich immer gedacht habe, es kann eigentlich nicht sein. Vielleicht ist meine Auslegung, meine Sicht der Dinge falsch. Als Johannes von den Werken Jesu hörte, dass Lahme gehen, Blinde sehen, Tote auferstehen, Tausende sich zu Predigten versammeln, da hat Johannes gedacht, also Entschuldigung, den habe ich doch nicht angekündigt. Der auf den Wogen der Begeisterung kommt, der heilt, der unser Leben froh macht, der unserem Leben einen Horizont gibt. Ich habe doch gesagt, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Ich habe doch den bekannt gemacht, von dem schon Jesaja 52 steht, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, aber über die Sünden der vielen tragen Und im Eingang zu diesem großen Lied vom Gottesknecht Jesus, dem Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt, Jesaja 52, Vers 14, war bis vor wenigen Zeiten in der Lutherbibel übersetzt, weil sich viele an dir ärgern werden. Heute ist übersetzt, weil sich viele über dich entsetzen werden. Und da haben sie das Stichwort vom Ärgern. Johannes der Täufer hat gesagt, ich habe doch dich angekündigt, als den, der Menschen sagte, mit dem möchte ich nichts zu tun haben. Und jetzt heilst du und predigst und machst Menschen fröhlich und gesund. Und Jesus macht deutlich, ja, ja, das tue ich. Damit Menschen begreifen, ich bin der von Gott Beauftragte, der von Gott Gesegnete. Aber das Entscheidende kommt noch. Dass sie alle sagen werden, weg mit dem. Mit dem möchte ich nichts zu tun haben. Das große Ärgernis kommt und selig die paar Leute, die sich nicht an mir ärgern. Es ist wie wenn dem Johannes gesagt würde, keine Angst, es kommt, was du angekündigt hast, kommt. So verstehe ich den Zusammenhang beim Johannes. Aber jetzt lasse mich übers Ärgernis reden. Ich habe lebenslang in der Kirche gearbeitet, in Synoden. Und deshalb, wenn wir schon Durchblick im Zeitgeschehen machen, darf ich ein bisschen davon etwas sagen. Es hat ja die katholische Kirche vor der Reformation in unseren Landen angefangen, flächendeckend eine Versorgung aufzubauen, von Flensburg bis Oberammergau. Jeder Quadratmeter gehörte zu einem Parochus, zu einem Pfarrer. Man wusste genau, wer zuständig ist für Seelsorge, Predigt, Bibelauslegung, Beerdigungen, Hochzeiten, Taufen. Und da hat schon die frühkatholische Kirche vor der Reformation gemerkt, das Ding, das klappt nicht. Da sind viele Getaufte, die ihren Glauben überhaupt nicht ernst nehmen. Wir müssen Impulse zum Glauben geben. Und da haben die Predigermönche angefangen, die Dominikaner und die Prämonstratenser. Das, was bis heute in der katholischen Kirche gibt, die Volksmission. Wir brauchen immer wieder einen Anstoß im Glauben. Es genügt nicht, dass man mal getauft ist und dass man irgendwo zu einer Parochie, zu einer Gemeinde gehört. Aber auch das hat nicht genügt. Martin Luther hat gemerkt, ich muss die Bibel unters Volk bringen. Ich muss neue Glaubensanstöße bringen. Es ist damals wie ein Feuer, wie ein Buschfeuer durch unser Land gegangen. Die Freude am Wort Gottes, an der Vergebung und ganz bald wieder eingeschlafen. Die Routine ist der Normalfall in einem Menschenleben und erst recht im Christenleben. Die Routine, Gewohnheit, auch beim Bibellesen, beim Beten. Und da gab es immer wieder Impulse. Der Spener hat gesagt, wenn wir die Konfirmation einführen würden, die Kindertaufe genügt doch nicht, die Säuglingstaufe. Aber wenn die Burschen, bevor sie in den Beruf gehen, müssen noch mal sagen, ja, dir lebe ich, dir leide ich, dir sterbe ich, dein bin ich, tot und lebe. Wurde auch Routine. Vieles im Pietismus wurde Routine. Und da hat man gesagt, also die Volkskirche ist das Einschläferungssystem sondersgleichen, dass die Kinder getauft werden und dann die Konfirmation und dann sieht man den Pastor höchstens noch bei der Trauung und bei der eigenen Beerdigung, falls man ihn da noch sieht. ...1934, als die Synode der bekennenden Kirche in Barmen tagte, da wurde das Barmer Bekenntnis beschlossen, in dem heißt es, wir wollen eine Gemeinschaft von Brüdern sein. Wenn wir noch einmal wirklich Kirche bauen können, nachdem die Nationalsozialisten Kirche zerstören wollen, dann wollen wir nicht mehr mit der Volkskirche anfangen, zu der alle irgendwo, die evangelisch getauft sind, dazugehören, sondern nur noch die, die ernsthaft dazugehören wollen. Die Gemeinschaft von Brüdern und Schwestern. Es war der heilige Entschluss, nur noch die, die wirklich dazugehören wollen, die nicht in den Gottesdienst gehen, wenn es ihnen gerade passt, wenn sie Lust haben, die nicht bloß dann ein Opfer geben, wenn sie sagen, das wäre jetzt auch mal dran, sondern die Gemeinde mittragen, mitbeten, mitunterstützen, mitwirken, zu Jesus gehören wollen. So wollte man anfangen. Und dann kam 1945 und plötzlich waren unsere Kirchen überall bis zum letzten Emporenplatz gefüllt. Und in den Kriegsgefangenenlagern sind die Hunderte und Tausende zum Gottesdienst gegangen und zu den Abendmahlsfeiern. Und da hat man gewusst, jetzt können wir nicht sortieren. Du gehörst echt dazu und du nicht. Wir haben eine Aufgabe am Volk. So haben wir nach 1945 uns einen Auftrag geben lassen. Aber jetzt müssen wir das Volk mit dem Evangelium durchdringen, wenn die Menschen schon interessiert sind. Und da hat ein Professor in Marburg, vielleicht habe ich den Namen schon gehört, Bultmann gesagt, man kann doch einem modernen Menschen nicht kommen mit der Auferstehung und mit der Himmelfahrt und mit der Wiederkunft und mit der Rechtfertigung des Sünders. Er hat gesagt, wir leben in einer Welt, in der es Radio und Kühlschrank gibt, wenn der gewusst hätte, was wir heute mit Internet haben. Er hat gesagt, man kann doch den modernen Menschen nicht mit diesen alten Geschichten. Wir wollen mal bloß Jesus lieb haben, aber ohne diese fast märchenhaften Dinge. Lasst uns mal, das ist doch Rand, Kruste, hat er gemeint. Vergebung der Sünden, Auferstehung, zum Himmel gefahren, wiederkommende Jesus. Und viele Theologen so meiner Generation waren begeistert. Das ist dann das Evangelium für die Leute. Das andere ist für die Frommen, ja, von mir aus, wenn die das noch behandeln wollen. Aber für die breite Masse können wir jetzt Jesus anbieten, der uns tröstet, der zu uns kommt, der Verständnis für uns hat, der uns begleitet. Wenn Sie mal die Artikel lesen, in vielen evangelischen Zeitschriften werden Sie merken, dass immer noch der Ton, der durchgängig ist. Jesus macht Freude, Jesus gibt weite Horizonte, Jesus löst alle deine Probleme. Aber man hat gemerkt, dass die Emporenplätze wieder frei werden und die Kirchen sich immer mehr leeren, obwohl die Pfarrer sich angestrengt haben, so ein verdünntes Evangelium zu bringen. Evangelium Kaffee Haag. Gell, so ein bisschen ohne Kraft und Saft. Und da hat man gesagt, ja, jetzt vielleicht dürfen wir gar nicht so viel predigen, wir müssen Gutes tun. Wir dürfen nicht den Menschen die Bibel um die Ohren schlagen wie ein nasses Handtuch. Wir haben immer überlegt, was die mit ihren Handtüchern zu Hause machen. Das war immer so ein Ausdruck, nicht wie ein nasses Handtuch um die Ohren schlagen. Ich weiß nicht, wie die mit ihren Eheleuten untereinander umgegangen sind. Also Gutes tun, das überzeugt. Und das ging hin bis nach Uppsala, der großen Weltkirchenkonferenz. Wir müssen uns einmischen in die sozialen Verhältnisse, wir müssen die Welt verändern. Wie Sie gemerkt haben, wie sich die Finger verbrannt haben an der Südafrika-Frage. Und dass das auch nicht zieht. Als ich verantwortlich mit war im Jungmännerwerk, haben wir an den Standorten, damals ist die Bundeswehr ja neu aufgebaut worden, haben wir Soldatenheime betrieben, um Unterhaltung, gesellig, dass die nicht in die Kaschemmen gehen müssen, dass sie basteln können. Wir haben da Soldatenheime aufgebaut mit einer großen Betreuung und damit sie in Soldatenheim Großengstingen und Sigmaringen und Städten am Kalten Markt kommen, haben wir das Abendessen Schnitzel und gemischten Salat um 2,40 D angeboten. Und haben gedacht, die jungen Leute sagen, es ist toll, wie die Christen also für uns sorgen. Wissen Sie, was die gesagt haben, die Wehrpflichtigen? Ich weiß nicht, welchen Trick die Christen haben, dass sie 2,40 Mark verlangen und immer noch was dabei verdienen. Manche haben sogar unterstellt, dass es gar kein echtes Schnitzel ist, sondern Pferdefleisch. Ich habe gemerkt, man kann noch so viel Gutes tun, das überzeugt auch nicht. Denken Sie doch dran an die vielen Sozialdienste, die wir heute haben, wo sich Frauen und Männer einsetzen. Und wenn Sie die Gepflegten fragen, sagen Sie, die sollten auch noch länger da bleiben und mit mir länger reden. Es geht immer so hoppla hopp. Wird immer noch kritisiert, auch wenn Menschen brennen im Dienst für Jesus. Und da kam als dritte Rezeptanweisung auf, wir brauchen neue Gottesdienstformen, neue Gottesdienstzeiten, neue Gottesdienstlieder, neue Gottesdienstmusik. Dann wäre die Kirche attraktiv, wenn wir nicht mehr die Choräle von Paul Gerhardt singen lassen würden. Versteht kein Mensch, nicht die Glocken, nicht die Orgel, Pfarrer nicht mit dem Talar, sondern er muss wie ein Courvoisier auftreten, wie ein Thomas Gottschalk muss der sich benehmen. Und jetzt merken wir auch, dass wir uns auf den Kopf stellen können, uns gar nicht schaffen, auch bloß wie ein bisschen Thomas Gottschalk zu sein. Dass uns schon nach 3, 4 modernen Gottesdiensten die Ideen ausgehen. Und dass das mit dem Beamer an der Wand auch nicht immer so attraktiv ist. Neulich in Heidelberg, der schönen freien evangelischen Gemeinde, haben sie so ein Lied gesungen, ich liebe Jesus, la 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 la, la 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 la. Da musste man immer mit dem Biber nachlesen, la 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 la, ach so, ja. Das kann es doch auch nicht sein. Man wollte das, jetzt bin ich beim Stichwort, Ärgernis an Jesus vermeiden. Schon von der Bultmannschen Theologie, alles wegnehmen, was den Leuten etwas hart aufstoßen könnte. Wir wollen gefällig sein. Wir wollen das, was den Menschen richtig gut runtergeht. Dann. Und Jesus macht uns Mut zum Ärgernis. Selig ist, wer sich an mir nicht ärgert. Herrlich, wenn einem das geschenkt ist, dass auch das, was bei Jesus eckig, kantig, nicht so leicht hinuntergeht, wer das annimmt, dankbar ist dafür. Sie wissen vielleicht noch, wenn wir noch an dem Stichwort Ärgernis weitermachen, dass der Apostel Paulus besonders vom Ärgernis des Kreuzes gesprochen hat. Die Griechen fordern Weisheit. Wo kommt was Kluges? Und die Juden ärgern sich an der Botschaft des Kreuzes. Und wir verkündigen Jesus als göttliche Weisheit und als göttliche Kraft. Auch wenn sich viele ärgern werden. Wir werden heute Abend die Gelegenheit haben, noch ein wenig mehr dem nachzugehen. Und dem Ärgernis, dass man in Jesus gerecht wird, hat den Paulus immer bewegt als Pharisäer, Römer 9, sie stoßen sich an diesem Fels des Ärgernisses, sie wollen selbst gerecht werden. Bis heute so. Bei wie viel Beerdigungsvorbereitungen, wenn ich in die Häuser kam zu den Angehörigen, gefragt habe, sind Oma oder der Opa im Glauben gestanden, haben sie Verbindung mit Jesus gehabt? Haha. Die waren anständig, die haben ein Leben lang geschafft. Und was die gespart haben, die haben überhaupt nichts für sich selber Sie merken, Gerechtigkeit ist das, was ich geleistet habe. Ist ja lieb, wenn Angehörige plötzlich so wohltuend von ihren Opa und Oma erzählen. Aber die Not unserer Zeit, dass wir selber durch das, was wir leisten, gerecht werden wollen und nicht durch das Ärgerliche, dass Gott uns Sünder mit unseren Ecken und Kanten, mit den vielen Fehlern gerecht machen will aus Gnade. Noch ein größeres Wunder, als dass ein kleiner Säugling vollkommen vom Schöpfer geschaffen wird. Ein Wunder, vor dem wir stehen, wenn wir jedes Säuglingsbettchen hineinsehen. Vom Schöpfer gewirkt. Noch viel vollkommener ist, dass er mich Sünder gerecht macht. Das sagen viele, das brauche ich nicht, Entschuldigung, ich bin selber okay. War nicht ganz ein Engel, aber beinahe. Ärgernis des Kreuzes, Jesus sagt, selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Jesus ist nicht davon ausgegangen, dass das viele sein werden. Es werden viele hinter sich gehen und sich an mir ärgern. Viele. Und man braucht schon den Mut zum Alleingang. Ich möchte was einschieben. Auch in der Mission war es immer wieder die Versuchung, zu sagen, wir können doch von den Indern und da in Papua-Neuguinea nicht erwarten, dass die Christ werden, sich taufen lassen, wenn sie nachher von der Dorfgemeinschaft ausgestoßen werden. Die ersten Basler Missionare haben gesagt, doch, das müssen wir eben, dann sollen sie zu uns auf den Missionshügel ziehen, da in ihrem Dorf durften sie nicht mal mehr Wasser holen am Brunnen, wenn sie den Glauben verlassen haben und plötzlich Jesus nachfolgen. Aber es gab einen anderen Missionar von Neuendettelsau, den Missionar Kaiser, der gesagt hat, ich möchte versuchen in Papua-Neuguinea, Volksbekehrungen, also das, was wir in Europa hatten mit der Volkskirche, es muss ein ganzer Stamm sich bekehren, dann wird es leichter, Christ zu sein. Man kann von niemandem verlangen, dass er Einzelgänger ist als Christ. Da war es anders, was uns Helmut Lampard, der langjährige Vorsitzende unseres württembergischen Jungmännerwerks, immer wieder den jungen Leuten gesagt hat, aus seiner Erfahrung vom Zweiten Weltkrieg als Offizier, zu den jungen Wehrpflichtigen, wenn ihr einrückt in die Kaserne, müsst ihr euch klar sein, dass ihr wahrscheinlich der einzige Christ sein werdet. Wenn Gott Gnade gibt, findet ihr noch einen zweiten oder dritten. Aber im Normalfall ist, dass ihr ganz allein dasteht. Und dann dürft ihr euch nicht von der Menge mitschwemmen lassen, sondern Mut haben zum Alleinsein. Wir werden nachher den Vers singen von Friedrich Spitta, gib Elias Heilgestrenge, dass den Götzen dieser Zeit, wenn die verführte Menge Götze und Altäre weiht, dass wir nie vor ihnen beugen, Herz und Knie auch nur zum Schein, sondern treu als deine Zeugen dastehen, wenn auch ganz allein. Ganz allein. Mut zum Alleinsein. Wenn sich alle an dir ärgern, Jesus, ich nicht. Ich bin bereit, allein den Weg zu gehen. Im Lateinischen der schöne Satz, si omnes ego non. Wenn sie alle auch marschieren in eine falsche Richtung, ich nicht. Wir wissen, wie lange der Petrus durchgehalten hat mit diesem schönen Bekenntnis. Ich nicht. Vielleicht hat er gedacht, ach, ich muss, ja, wenn sie mich vor den Kaiphas und Pilatus holen würde, würde ich ein feuriges Bekenntnis ablegen, aber doch nicht bei der Magda. Vielleicht hat er seine Gründe gehabt, aber er ist bei der ersten Gelegenheit gescheitert mit seinem Bekenntnis, allein einen klaren Weg des Bekennens zu gehen. Schwierig, wir werden beim Seniorentag darüber reden müssen, wie das ist, den Alleingang zu wagen. der Gründer der württembergischen Ludwig-Hofacker Vereinigung, der ich dann auch einige Zeit vorstehen durfte, war ein Studiendirektor Emil Schäf. Im Dritten Reich als Direktor einer Oberschule aus dem Dienst entlassen, als Christ, man wollte ihn nicht mehr haben. Und später ein mutiger Bekenner, auch in Zeiten dieser Bultmannschen Theologie, ein bisschen kantig. Und ich als junger Mann habe gesagt, ich möchte mal nicht werden wie der Emil Schäf, vielleicht bin ich jetzt doppelt so geworden, ohne Humor, ohne Freude, bloß ein bisschen kritisieren. Und da hat mein Vater mich auf die Seite genommen und hat gesagt, weißt du, im Zweifelsfall kann einer den Alleingang nur wagen, auch den Alleingang für Jesus, wenn er schon vom Schöpfer ein bisschen Sturheit mitbekommen hat. Hat mich überzeugt, dass das auch gehört, dass eine schöpfungsgemäße Gnade ist, wenn man sich nicht einfach mitreißen lässt. So sagt ich nicht. Aber jetzt möchte ich mit Ihnen auch das gestern aufnehmen, ziehe ich, dass Jesus sagt, schaut auf mich, einige Felder abschreiten, mit ihnen durchdenken, wo das deutlich werden könnte, wo wir wie Jesus Fremdlinge sind. Im Alleingang, wer mir nachfolgen will, verleugne sich selbst. Da ist er verleugnet, richtig gesagt, ich möchte nicht auf die Stimme in mir hören, die sagt, das brauchst du nicht machen, also Entschuldigung, so, geh doch ein bisschen mit den Leuten. Wo sind so einige Felder? Ich stelle eben fest, dass wir heute in einer Zeit leben, der großen Undankbarkeit, wo wir so viel Anlass hätten, dankbar zu sein. Noch gar keiner Generation je vor uns, seit Adam und Eva, ist so gut gegangen wie uns. Vom Frühstück angefangen, über die Kleidung, über die Heizung, übers Gesundheitssystem bis hin zum Bruder Dr. Meyer Gerber. Schulen. Bei meinen Enkeln habe ich bei manchen Schwierigkeiten im dass sie nicht im normalen Schulwesen mitkommen, dann gibt es x Sonderabteilungen, wo die wieder geführt werden bis zur Fachhochschulreife. Wie viel Arzneien, wie viel Versicherungen. Wir könnten Gott jeden Tag bloß danken. Durchschnittsalter. Früher war es so, wenn es in der Kirche geheißen hat, aus diesem Leben ist abgeschieden, unser Gemeindeglied, 63 Jahre alt, dann habe ich als junger Kerl gedacht, der hat auch das Alter gehabt, gell. Und heute heißt nach Gottes unerforschlichem Ratschluss ist unser Uropa, Opa, Vater im Alter von 94 Jahren ganz plötzlich aus dieser Welt gerufen worden, gell. Ja, schön. Ich verstehe gar nicht, warum die Leute immer sagen, bei uns hat so viele alte Leute, wir Alten sind doch noch ganz knusprig, gell? Und wir haben natürlich eine ganze Generation dazu gewonnen. Und wenn manche Leute sagen, bei uns im Gottesdienst und in unserem Kreis 60 plus, sie heißen sich ja gar nicht mehr Seniorenkreis, sondern ganz vornehm 60 plus oder so, sind so viele alte Leute. Ja, unsere ganze Gesellschaft ist alt, gell? Korntal haben wir jetzt gerade 12 Konfirmanden, wo früher 40 waren. Wir müssen sehen, dass da Veränderung geschieht. Aber wir hätten viel Anlass zum Dank, auch dass wir so lange leben dürfen und unsere Erfahrungen weitergeben dürfen. Es geht uns gut. Und doch gibt es einen Jammer, die da oben und die in Bonn wissen nicht mehr mit den Renten und was sie mit unserem Geld machen. Und der Arzt versorgt mich nicht richtig, ich habe jetzt einen anderen gefunden. Ein Murren geht gegen unsere Gesellschaft. Wenn Sie mal Fragen Sie mal Mütter, wenn die zu Elternversammlungen gehen. Wir Väter wagen uns ja schon gar nicht mehr zur Elternversammlung in der Schule. Wir schicken die Frauen. Was da für ein Murren losgeht. Der Englischlehrer ist nichts. Und warum haben die eine sechste Stunde? Und warum gibt es kein Mittagessen? Ein Murren durch unsere Gesellschaft. Wenn alle, ich nicht. Mein Bruder Kurt, als der angefangen hat, bei Standard Electric, hat er gesagt, beim ersten Mittagessen habe ich einen Mitchristen gefunden. Da kam einer, still gebetet, hat beinahe bloß geahnt, dass er gebetet hat. Aber als einer gesagt hat, heute wieder schon so, Spinat, da hat der Christ gesagt, wir können doch dankbar sein, dass wir so ein gutes Essen haben. Die Dankbarkeit war ein Signal. Ich will nicht im Strom mitschwimmen des Murrens. Als sie von Jesus weggelaufen waren, die Tausende, die er gespeist hatte, heißt es Matthäus 11, und Jesus hob seine Augen auf und jubilierte im Heiligen Geist. Ich danke dir, Herr Gott, Gott Himmels und der Erde, dass du dies den Weisen und Klugen verborgen hast, und hast es den Unmündigen geoffenbart, ja, Vater, so war es wohlgefällig vor dir. Diesen paar Fischern vom See Genezareth, diesem ehemaligen Zöllner, diesem Strandgut der Gesellschaft, Vater, großartig, was du gemacht hast. Perfekte Spezialarbeit, Halleluja. Auf dem Grab, am Grab des Lazarus, Verwesungsgeruch über dem Friedhof, und Jesus hob seine Augen auf und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich alle Zeit hörst. Auch jetzt. Als er die 5 Brote und 2 Fische in der Hand hatte, es war nicht Brote wie vom Lidl, 1,5 Pfünder, gell? So wie unsere Brötchen heute Morgen, Schrippen. Und da sind 5000 hungrige Leute. Und Jesus hob seine Augen auf und dankte. Über dem Wenigen. Ich glaube, dass ein Weg wäre mit Jesus, dass wir in einer Welt der Undankbarkeit Hoffnung haben. Dankbarkeit. Die ersten Stundisten, sollen ja immer auch ein bisschen von der Welt der Mission erzählen, die ersten Russlanddeutschen in Russland, Ukraine, die durch die deutschen Kolonisten erreicht waren und gesehen haben, was ein geordnetes Familienleben sein kann und was das wirkt, Bibel zu lesen. Und als die Petersburger Bibelgesellschaft gegründet war, haben sich vom mühsam erarbeiteten Geld Bibeln gekauft und man hat sie dann bei den Russen abwertend geheißen, die Stundisten. Das sind die, die bei den deutschen Stundenleuten das gelernt haben, die das imitieren wollen. Und die orthodoxe Kirche hat diese Stundisten verfolgt in Südrussland, bis ein paar Gouverneure gesagt haben, Moment mal, die Dörfer, in denen Stundisten leben, die sind anders. Da gibt es keine Rebellion, sondern sind dankbare Menschen. Wir können die Stundisten zu besonderen Aufgaben heranziehen, auch in der bürgerlichen Gesellschaft. Sie stellen sich dafür bereit. Ihre Familien sind intakt, sie saufen nicht Alkohol, sie lassen niemand ungetröstet sterben. In einer Welt, die einen anderen Geist hat, sollen wir auffallen wie Jesus, auch wenn sich viele dran ärgern und sagen, die wollen was besser sein. Ilse, Frau Meier, du weißt, bei uns heißt es immer Korntal. Aha, heiligs Korntal. Sozusagen. Ihr wollt heiliger sein als die anderen. Dies Ärgernis muss man tragen, wenn man zu Jesus gehört, dass man allein kann. Manche sind natürlich Spezialisten drin und verstehen das falsch, dass Gott diesen Jesus zu einem Fels des Ärgernisses gesetzt hat und sie meinen, sie müssten Jesus besonders treu sein, indem sie jedem anderen Menschen auf die Füße treten. Das ist nicht gemeint, sondern wir müssten in der Dankbarkeit gegen Jesus, in einer Welt des Murrens dankbar sein, in einer Welt der Trunkenheit, der Verschlafenheit. Ich weiß noch, beim Irankrieg, in der Nacht sind die schweren amerikanischen Transportmaschinen auch über Europa geflogen, mit den Einsatzkräften Richtung Bagdad. Da hat unser englischer Freund Dr. Tom Houston gesagt, es wird ein kurzer Krieg werden. Und nach 10 Tagen werden die Menschen kaum mehr wissen, dass sie Angst hatten vor einem Weltkrieg. Sie werden zurückkehren zu Business as usual. Geht wieder weiter. Weiß noch, wie die Dekane in der Region Ulm sich aufgeregt haben, dass da ein Engländer sagt, dieser furchtbare Krieg und nach 8 Tagen wird er vergessen sein. Das ist unmöglich. Und nach 8 Tagen war es vergessen. Und wenn wir heute fragen, wann war denn das mit Bagdad und Iran und Irak, wir können es ja kaum auseinander, bis weiß ich auch nicht mehr genau. Das. Wissen Sie, was Jesus gesagt hat? Es wird sein wie zur Zeit Lots. Sie essen, sie trinken, sie heiraten, sie lassen sich heiraten, aber keiner ist wach. Und der Herr Jesus hat gesagt, ihr sollt wach sein. Auch wenn die 10 Jungfrauen, er das Gleichnis benutzt, alle auf den Bräutigam gewartet haben. Aber 5 waren töricht und sind eingeschlafen und nur 5 blieben wach. Oder wie war's? Als der Bräutigam verzog, schliefen sie alle ein. Und als der Jesus seinen Jüngern im Garten Gethsemane sagte, bleibt doch wach und betet mit mir, bitte. Und er fand sie schlafend. Die Gefahr der Christenheit ist das Einschlafen. Und bei Jesus können wir lernen, wach zu bleiben. Nüchtern zu bleiben. Es werden viele kommen. Und mit Abraham, Isaak und Jakob zu Tisch sitzen im Reich Gottes und Gottes eigenes Volk wird ausgestoßen sein, so hat Jesus gesagt. Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf hat das aufgenommen, diese Nüchternheit. Der hat nicht gemeint, wir christlichen Europäer müssen jetzt den Indianern und den Afrikanern und denen Indiens Evangelium bringen und ihnen den rechten Lebensstil beibringen. Er hat gesagt, man kann fast zittern über dem Gedanken, dass die Lande, in die das Evangelium zuerst gekommen ist, wie zu uns, das Evangelium ganz vergessen werden. Und dass dann Gott Menschen in Amerika und Afrika erweckt, um uns wieder an das Evangelium zu erinnern. Als das Zinzendorf gesagt hat, hat man gedacht, der spinnt. Und ich habe mir wieder daran denken müssen, wenn etwa Bischof Festo Kivengere uns das Evangelium gesagt hat. Mut machen, schlicht. Wenn Ajit Fernando aus Sri Lanka das gesagt hat, sie kommen aus Asien und Afrika, und sagen uns wieder, die wecken uns wieder. Es kann einem fast der Schauder ankommen, hat Zinzendorf gesagt, wenn man daran denkt. Das war Wachheit. In einer Welt der Trunkenheit, der Verschlafenheit. Ach, der Islam ist doch nicht schlimm. Bloß so ein paar evangelikale Verrückte sind dagegen, da. Das sind doch alle fromme Leute, die beten doch auch und die glauben doch auch irgendwie an Gott. Jesus lehrt uns in einer Welt der Trunkenheit, ernst zu nehmen, dass er gesagt hat, wer den Sohn nicht ehrt, ehrt auch den Vater nicht. Der ehrt nicht einen Allah, wer den Sohn nicht ehrt. Johannes 6, lese es mal nach. Wer den Sohn nicht ehrt, ist die Wachheit mitten in einer Welt der Verharmlosung, wird schon werden, keine Sorge. sind ja Dinge in unserem Volk bis hin zur Sexualisierung, wo man sagt, das ist die junge Leute meinen es doch auch ernst, ist doch alles nicht so schlimm. Und der Herr Jesus hat uns die Ehe wichtig gemacht. Als die Jünger sagten, wenn so ist, dann ist nicht gut, ehelich zu werden. Und Jesus hat gesagt, es sind manche Menschen von Geburt an nicht zur Ehe bestimmt und manche sind so verstümmelt, dass sie nicht zur Ehe fähig sind. Für ihn ist die Ehe das Hochziel, dass wir in einer Welt der Trunkenheit, der Verschwommenheit wieder eintreten, auch wenn es ärgerlich ist, wenn wir manche Menschen aufregen, für diesen einsamen Weg das zu bekennen. Zwei Dinge noch. Und die Jünger kamen und sprachen zu Jesus, Herr, lehre uns beten, wie Johannes seine Jünger zu beten gelehrt hat. Stellen Sie vor, im Volk Gottes, in dem Beten fast vom ersten Lallen der Kinder an üblich war, dass man das gelernt hat, haben die Jünger des Herrn Jesus ehrlich gewusst, vielleicht ist Routine, was wir machen, aber ist gar kein richtiges Gebet. Lehre uns beten. Johannes hat seine Jünger beten gelehrt. Und Jesus sprach, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Erlöse uns vom Bösen. Und wir beten, lieber Heiland, leite die Ärzte recht bei der Operation meiner Frau und danke, dass du bei der Operation von unserem Sohn so schnell geholfen hast. Und mach doch auch die schwermütige Nachbarin fröhlich. Nein, wir haben es mit dem Teufel zu tun. Der Jesus hat vor seinem Leiden gesagt, kommt der Fürst dieser Welt zu Jesus, der hat ihn doch schon abgewiesen bei der Versuchungsgeschichte. Es kommt der Fürst, der kommt erst richtig und möchte mich von Gott wegziehen. Je älter wir im Glauben werden, kommt der Teufel. Ich weiß nicht, Sie, die Sie mit mir älter sind, wir haben doch Versuchungen, von denen wir haben in unserer Jugend gar keine Vorstellung gemacht. Bis hin zur Versuchung, ist das nicht alles bloß Einbildung, religiöse Einbildung? Stimmt denn das wirklich? Hat das Beten einen Wert? Wird der Herr Jesus mich durch den Tod hindurchreißen? Gibt es eine ewige Herrlichkeit? Plötzlich sind Fragen da, die wir noch gar nicht kannten. Und Jesus lehrt uns, ihr dürft nur sagen, erlöse uns vom Bösen. Hol uns aus der Versuchung heraus, du hast doch Kraft und Macht. Geht es gar nicht um Gesundheit und Heilung und Fröhlichkeit, sondern dass wir an ihm bleiben, dem treuen Heiland. Es ist vielleicht mehr Durchblick im Zeitgeschehen gewesen, aus meiner Erfahrung und was mich von der Seelsorge her bewegt, als dass der Text ausgelegt ist. Aber trotzdem, die Welt ist voll mit Ärgernissen, die uns von Jesus wegziehen wollen. Und schlimmste Ärgernis ist, dass Jesus uns nicht so bedient, wie wir es gern hätten. Wir stellen uns einen Jesus vor, der uns Freude macht, der uns durchträgt. Es gibt ein Bibelwort, auf das heute oft der ganze Gottesglauben reduziert wird. Und das heißt, der Herr hat seinen Engeln befohlen über dir, dass sie dich auf den Händen tragen, dass dein Fuß nicht an einen Stein stößt. Wunderbar, Mendelssohn, Bartholdy, vertont, zum Heulen schön. Aber dieses Psalmwort hat der Teufel zitiert in der Versuchung Jesu. Das war ein Wort, das ihm gepasst hat. Gott wird dich immer tragen. Wer mir nachfolgen will, hat der Jesus gesagt, der verleugne sich selbst mit seiner Lebenssehnsucht, mit seiner Gier nach Wundern, dass alles gut geht und nehme das Kreuz auf sich, sein Kreuz, was ihm zugeteilt ist von Gott und folge mir nach. Ist für viele ärgerlich. Mit dem kannst du heute nicht kommen. Da wirst du niemand gewinnen. Jesus sagt, selig ist, wer sich nicht an mir ärgert, dass ich so anderes sage, als ihr erwartet habt, dass ich so anders bin, als ihr hofft. Selig werdet ihr leben, ihr seid in die ganze Herrlichkeit Gottes hineingenommen. Es ist manchmal schon in unserer Welt atemberaubend, schön, wenn Menschen den Alleingang wagen. Wenn sie das Ärgernis auf sich nehmen, anders zu reden als die anderen. Mir imponierte es immer, als Napoleon 1812 in Berlin eingezogen ist, hat der Magistrat ihm einen feierlichen Empfang gemacht. Der Kaiser der Franzosen in Berlin. Man hat die große Niederlage umgespritzt, eigentlich zu der Beginn des vereinten Europas. Jetzt geht es noch nach Russland und dann haben wir ganz Europa unter einer Herrschaft. Und die Spitzen der Behörden haben Napoleon begrüßt. Damals gab es noch kein Brandenburger Tor, aber da in der Gegend. Und der Dekan der französisch reformierten Gemeinde, es gibt ja bis heute in Berlin den französischen Dom am Gendarmenmarkt, nachdem der Soldatenkönig sehr viel Hugenotten aufgenommen hatte, gab es eine französisch reformierte Gemeinde. Und der Dekan dieser französisch reformierten Gemeinde ist mit dem Talar vor Napoleon getreten, hat sein Barett abgenommen und hat gesagt, Euer Exzellenz, Eure kaiserliche Hoheit, ich würde dem Amt, das mir anvertraut ist und der Wahrheit, die ich verkündigen darf, untreu werden, wenn ich hier nicht aussprechen würde, dass ich die Gegenwart Eurer Majestät nur mit höchstem Bedauern sehe. Da können Sie sich vorstellen, die festliche Versammlung ist erst da, aber bis heute wird die Geschichte in Preußen erzählt, weil sie sagen, das war ein Mann, das war ein Mann. Allein, da stehen wir auch ganz allein. Also schon in unserer Welt kann es imponierend sein, nicht bloß starrsinnig, eckig, sondern wenn jemand für seine Meinung eintritt. Wir reden heute mit Hochachtung vor den Männern vom 20. Juli, die gewagt haben, aufzutreten. Alles schön in unserer Welt kann großartig sein. Jesus sagt was ganz anderes. Selig ist, wer bereit ist zum Alleingang. Der ist in die ganze Gottesgegenwart hineingenommen. Das ist wie wenn der Vater über dem Sohn sagt, das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Die Freude Gottes über uns, selig, wenn wir bereit sind, mit Jesus auch Alleingänge zu machen, allein dazustehen. Herr Jesus, dass du das haben willst, dass wir so eng bei dir, mit dir sind, verbunden mit dir und deinem Geist, der du so allein durch diese Welt gegangen bist, so anders als alle Menschen und doch für uns da warst. Gib, dass wir es nicht als Befremdung empfinden, als harte Auflage, wenn wir den Weg mit dir allein gehen. Und zeig uns du, was vor dir angenehm ist, woran du Freude hast. Zeig uns, wo wir unnötig, eckig, abstoßend sind. Und mach uns empfindsam dafür, dass wir wissen, wo es wichtig ist, allein zu stehen, allein dich zu bekennen. Sei mit denen, die in ihren Familien und Nachbarschaften allein ihren Weg gehen müssen. Schon menschlich, aber auch erst recht im Glauben. Stärke du sie. Sei du in den Missionarinnen und Missionaren, bei denen, die in der Diakonie den Dienst tun und oft kaum mehr ein Wort der Ermutigung haben, bloß die Herausforderungen, die fast nicht mehr können. Stärke du sie auf ihren einsamen Posten. Danke, dass wir dir es hinlegen dürfen. Mach du uns erfüllt von deinem guten Geist, dein Wohlgefallen, hülle uns ein. Amen.